Lallybroch, Inverness Shire, Schottland, September 1980. Wir leben noch, wiederholte Brianna McKenzie mit bebender Stimme. Sie blickte zu Roger auf, das Blatt mit beiden Händen an die Brust gepresst. Tränen strömten ihr über das Gesicht, doch ihre blauen Augen leuchteten überglücklich. Sie leben. Lass mich sehen. Er streckte eine Hand aus und sie überließ ihm widerstrebend das Blatt, um sich im nächsten Moment an ihn zu drücken und sich an seinen Arm zu klammern, während er las, weil sie das antike Blatt Papier einfach nicht aus den Augen lassen konnte. Es fühlte sich angenehm rau unter seinen Fingern an. Handgemachtes Papier. Bree hatte es selbst geschöpft. 200 Jahre zuvor. 31. Dezember 1776. Meine liebe Tochter, wie du sehen wirst, wenn dich dies je erreicht, wir leben noch. Der Brief begann zwar in Jamies Handschrift, doch auf der zweiten Seite ging es in Claires klarer Schrägschrift weiter. Die Hand deines Vaters versagt gleich den Dienst, schrieb sie. Und es ist eine verdammt lange Geschichte. Er hat den ganzen Tag Holz gehackt und kann seine Finger kaum noch gerade biegen, aber er hat darauf bestanden, dir selbst zu sagen, dass wir noch nicht zu Asche verbrannt sind. Nicht, dass dies nicht jeden Moment passieren könnte, es drängen sich 14 Menschen in der alten Blockhütte und ich schreibe diese Zeilen mehr oder weniger im Kamin, während Großmütterchen McLott zu meinen Füßen auf ihrem Strohlager vor sich hinkeucht, so dass ich ihr neuen Whisky in den Hals schütten kann, falls sie plötzlich Anstalten macht zu sterben. »Lies weiter«, sagte Brianna. »Warum sind Sie in unserer Hütte? Was ist mit dem Haupthaus passiert?« Roger fuhr mit dem Finger über die Zeilen, um die Stelle wiederzufinden, und las weiter. »Oh Himmel«, sagte er. »Erinnerst du dich noch an diesen Idioten Donner?« Bei diesem Namen überzogen sich seine Arme mit einer Gänsehaut. Ein Zeitreisender, Donner, was ihn aber nicht ungefährlicher machte. »Nun«, er hat sich selbst übertroffen, indem er eine Schlägerbande aus Brownsville um sich geschart und zu uns gebracht hat, um den Schatz zu stehlen, der sich seiner Überzeugung nach in unserem Besitz befand, nur dass es den natürlich nicht gab. Es gab keinen Schatz, weil er, Brianna, Jamie und Amanda die Handvoll verbliebener Edelsteine benutzt hatte, um sich auf ihrer Reise durch die Steine zu schützen. Sie haben uns als Geiseln genommen und das Haus verwüstet, die Schufte. Unter anderem haben sie dabei den Glasballon mit Äther in meinem Sprechzimmer zerbrochen. Fast hätten uns die Dämpfer alle auf der Stelle vergast. Rasch las er den Rest des Briefes durch, während ihm Brianna über die Schulter blickte. »Du warst es also«, sagte er, »du und deine verflixten Streichhölzer, ihr habt das Haus abgefackelt.« »Oh, haben wir nicht. Es war Mamas Äther. Irgendein Funke hätte die Explosion auslösen können.« »Es war aber nicht irgendein Funke«, beharrte Roger. »Dein Vetter Ian hat eins von deinen Streichhölzern angezündet.« »Na, dann war es eben Ians Schuld.« »Nein, du warst es. Du und deine Mutter. Frauen und Wissenschaft«, sagte Roger und schüttelte den Kopf. »Das 18. Jahrhundert kann von Glück sagen, dass es euch überlebt hat.« Ich legte den Brief beiseite. Zeit genug, ihn später zu beenden, dachte ich. Ich hatte während der letzten Tage so daran gearbeitet, wie es meine Zeit zuließ. Es war ja schließlich nicht so, als hätten wir Eile gehabt, den Briefkasten vor der Leerung zu erwischen. Ich blickte zu dem Strohlager auf der anderen Seite des Kaminfeuers hinüber, wie ich es alle paar Minuten machte, doch sie war immer noch ruhig. Ich hoffte nur, dass sie sterben würde, bevor mein begrenzter Vorrat an Laudanum zu Ende ging. Ihre beiden jugendlichen Enkelsöhne hatten sie vor 2 Tagen hergebracht. Sie kamen aus den Bergen und hatten vorgehabt, ihre Großmutter zu Verwandten in Cross Creek zu bringen, bevor sie nach Wilmington weiterzogen, um sich dort der Miliz anzuschließen. Doch es hatte ihre Großmutter böse erwischt, wie sie es ausdrückten, und jemand hatte ihnen erzählt, dass es in Fraser's Ridge eine Heilerin gab. Also hatten sie sie zu mir gebracht. Großmütterchen McLott hatte mit großer Sicherheit irgendeine Krebsart im Endstadium. Ian und Jamie hielten abwechselnd Wache, versteckt zwischen den Bäumen oberhalb der verbrannten Ruine des Haupthauses. »Jemand hat versucht, die weiße Sau umzubringen«, hatte Ian vor 3 Tagen mit verwunderter Miene beim Frühstück verkündet. »Was?« Ich reichte ihm eine Schüssel Porridge. Bist du sicher? Er nickte, während er das Schüsselchen entgegennahm und selig den Dampf einatmete. Ei, sie hat eine Schnittwunde an der Flanke. Amy Higgins bekreuzigte sich bei der Erwähnung der Sau. Wahrscheinlich war es ein Bär, sagte sie. Sonst würde das nichts und niemand wagen. Bären schlafen im Winter, Mama, sagte Aiden geistesabwesend. Nein, es war kein Tier, sagte Ian. Irgendjemand ist mit einem Messer oder einem Schwert auf sie losgegangen. Ein Indianer vielleicht? Fragte Bobby. Klein Ori versuchte, sich von Bobbys Schoß zu befreien. Sein Vater tat ihm den Gefallen und setzte ihn auf seinen Lieblingsplatz unter dem Tisch. Jamie und Ian wechselten einen Blick und ich spürte, wie sich meine Nackenhaare sacht sträubten. Nein, antwortete Ian. Die Cherokee hier würden sie nicht mit der Feuerzange anfassen. Sie glauben, dass sie ein Dämon ist, ei? Und Indianer auf Streifzügen aus dem Norden würden Pfeile oder Tomahawks haben, beendete Jamie diesen Gedankengang. Niemand äußerte die Vermutung, jemand aus Fraser's Ridge oder aus Brownsville hätte vielleicht Jagd auf die weiße Sau gemacht. Die hier ansässigen Presbyterianer wären zwar mit Sicherheit ansonsten niemals in spirituellen Dingen mit den Indianern einer Meinung gewesen, doch in Bezug auf den dämonischen Charakter der Sau herrschte hier Einvernehmen. Ich war mir selbst nicht sicher, ob sie nicht recht hatten. Die weiße Sau hatte selbst den Brand des Haupthauses unbeschadet überlebt. Sie war in einem Schauer aus brennendem Holz aus ihrer Höhle unter dem Fundament gekrochen, gefolgt von ihrem jüngsten Wurf halb ausgewachsener Ferkel. »Moby Dick«, sagte ich jetzt, weil mir eine Idee gekommen war. Rollo hob mit einem erschrockenen Wuff den Kopf, sah mich mit gelben Augen an und legte ihn wieder hin. »Dick, wer?« sagte Jamie schläfrig. Er setzte sich stöhnend auf und räkelte sich. Dann rieb er sich das Gesicht und blinzelte mich an. »Mir ist gerade eingefallen, an wen mich diese Sau erinnert«, erklärte ich. »Lange Geschichte, über einen Wal. Ich erzähle sie dir morgen.«
»Wenn ich da noch lebe«,
sagte er und gähnte so herzhaft, dass er sich fast den Kiefer ausrenkte. »Wo ist denn der Whisky? Oder brauchst du ihn für das arme alte Mütterchen?« Er nickte auf Mütterchen McLots Gestalt, die in eine Decke gehüllt war. »Noch nicht. Hier.« Ich bückte mich und kramte in dem Korb unter meinem Stuhl, um eine zugekorkte Flasche zum Vorschein zu holen. Er zog den Korken heraus und trank, und langsam kehrte die Farbe in sein Gesicht zurück. Nachdem er tagelang nichts anderes getan hatte, als zu jagen und Holz zu hacken und die halben Nächte in einem eiskalten Wald auf der Lauer gelegen hatte, machten nun selbst Jamies beachtliche Lebensgeister Anstalten, ihm den Dienst zu versagen.
»Wie lange wollt ihr denn noch so weitermachen?«
fragte ich leise, um die Higgins nicht zu wecken. Bobby, Amy, die im 9. Monat schwanger war, ihre beiden kleinen Jungen und Amys 2 Schwägerinnen aus erster Ehe, die gekommen waren, um zu helfen, und insgesamt 5 Kinder unter 10 Jahren mitgebracht hatten. Sie alle schliefen in der angebauten kleinen Schlafkammer. Die Abreise der McLeod-Jungen hatte dem Gedränge ein wenig abgeholfen, doch Jamie, ich, Ian, Ians Hund Rollo und die alte Frau schliefen in der eigentlichen Hütte auf dem Boden. Was wir an Habseligkeiten aus dem Feuer hatten retten können, war ringsum an den Wänden aufgestapelt, und hin und wieder überkam mich eine eindeutige Anwandlung von Klaustrophobie.